berichten, wenn wir einander berichten, wenn wir hören, was Gott tut, weil sie uns erinnern, dass Gott heute noch wirkt, dass er in unser Leben eingreift, dass er auf Gebet antwortet. Und ich glaube, wir erleben viel mehr, wie Gott auf Gebet antwortet. Aber wir erzählen manchmal so wenig davon, erzählen einander so wenig davon. Ich will uns Mut machen, dass wir einander davon erzählen, was Gott an kleinen und großen Dingen tut, weil wir merken selber, es ermutigt uns, es baut uns auf und es weckt bei uns Glauben, dass Gott auch in unsere Situation hineinkommen kann. Ja, wie gesagt, wir starten heute in eine neue Predigtserie, wenn Jesus betet. Jesus und Gebet, das gehört zusammen, das kann man gar nicht voneinander trennen. Und wir werden uns ja in einer dreiteiligen Serie eben mit Jesus auseinandersetzen und anschauen, wie Jesus denn betet. Denn er ist unser Vorbild, von ihm können wir eine ganze Menge lernen. Und da wollen wir auch eben mal auf das Gebetsleben von Jesus schauen. Aber warum? Warum ist das so notwendig? Warum sich die Mühe machen? Als Matthäusgemeinde haben wir uns vor einiger Zeit Werte festgelegt für uns und unser Mitarbeit, unser Miteinander hier in der Gemeinde. Wir haben für uns definiert, was ist uns wichtig? Was wollen wir hier in der Gemeinde leben? Und unserem, wir das nennen, Visionspapier haben wir mal so 8 Werte zusammengetragen. Ich habe euch mal mitgemacht, unsere Mitarbeiter kennen dieses Blatt und da rechts unten haben wir Werte festgehalten. Was ist uns als Gemeinde wichtig? Was wollen wir leben? Worüber wollen wir nicht diskutieren? Was steht für uns fest? Und ich lese uns mal davor, was da unten rechts steht. Da heißt es, wir entscheiden uns für Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Autorität der Bibel. Für Freiheit dem Wirken des Heiligen Geistes Raum zu geben. Wir wollen generationsübergreifende Gemeinschaft leben. Wir wollen eine wertschätzende Gastfreundschaft. Wir wollen eine nach außen orientierte evangelistische Gemeindearbeit. Wir wollen als Matthäusgemeinde Lüneburg ganzheitlich dienen. Wir wollen ein Herz und Art Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde haben. Und diesen letzten Punkt. Für uns ist ein Wert beständiges Gebet. Jetzt versteht ihr auch, warum wir in diese Predigtreihe heute reinschauen, damit starten. Beständiges Gebet ist uns ein Anliegen. Es geht also ums Gebet. Reden mit Gott, so beschreiben wir Menschen ja, was Gebet bedeutet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die im und durch Gebet eben ihre hoffentlich lebendige Beziehung zum dreieinigen Gott pflegt. Und deshalb, wie gesagt, beschäftigen wir uns in den nächsten Wochen mit dem Thema Gebet, besonders mit einem Gebet, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, hält auch keine Sorge, es ist nicht das Vaterunser, falls ihr denkt, oh, schon wieder eine Predigtreihe darüber. Nein, wir wollen uns mit einem anderen Gebet beschäftigen, das Jesus gesprochen hat. Jeder von uns weiß ja, wie wichtig Kommunikation für Beziehungen sind. Und wir alle haben sicher auch schon die Erfahrung gemacht, dass Kommunikation kein Selbstgänger ist. Und das trifft auch auf unsere Kommunikation, unsere Beziehung zu Gott zu. Ich finde oder ich erlebe das bei mir, ist es manchmal so viel einfacher, Dinge für Gott zu tun, als ein intensives Gebetsleben zu führen. Aber dann habe ich gedacht, was denkt ihr, wonach sehnt sich denn unser Gott, dieser beziehungsorientierte Gott, wie er sich uns in der Bibel vorstellt? Er sehnt sich zuallererst nach einer Beziehung zu dir und mir. Und er ist nicht darauf aus, was wir ihm geben können, was wir für ihn tun können. Er will Beziehung zu dir und mir. Und Beziehung hat mit Kommunikation zu tun. So wie ein Auto regelmäßig eine Überprüfung braucht, um fahrtauglich zu sein, sollte auch unsere Beziehung zu Gott immer mal wieder auf den Prüfstand. Wie steht es um meine Beziehung? Wie sieht meine Kommunikation zu Gott aus? Ist sie intakt? Und da lohnt es sich, in die Bibel hineinzuschauen. In der Bibel finden wir ja so einiges zum Thema Gebet. Hier finden wir viele Gebete. Das Buch der Psalmen ist ja so ein einziges Gebetsbuch. Dort, wie auch an anderen Stellen, finden wir Gebete des Dankens, der Anbetung, auch des Staunens über Gott. Wir finden dabei auch die Hilfeschreie in Notzeiten, sowie Gebete, in denen Menschen unter Tränen ja ihr Herz vor Gott ausschütten, wo sie Raum zur Klage haben. Wir finden in der Bibel ganz praktische Anleitungen, wie und wofür wir beten sollen. Zum Beispiel auch in dem Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, dem Vater unser. Interessant, die Jünger hatten fasziniert beobachtet, wie Jesus betet. Und sie gingen zu Jesus und sie sagten, Jesus, lehre uns zu beten. Es ist ja nicht so, dass sie nicht wussten, wie man betet. Im Judentum hatte man auch Gebete, man betet in der Synagoge, man betete auch zu Hause. Also es war nicht so, dass sie nicht wussten, wie man betet. Aber irgendwie ist es, sie beobachten Jesus und sind fasziniert. Irgendwas ist da, wenn Jesus Kontakt mit seinem Vater aufnimmt. Dass sie zu Jesus gingen und sagten, Jesus, lehre uns beten. Ist euch schon mal aufgefallen, Gebet offenbart eine ganze Menge über eine Person, die betet. Wie ist ihr Verhältnis zu Gott? Ist es eher distanziert, förmlich oder ist es persönlich, intim? Ist das Gebet glaubens- und erwartungsvoll oder ist es eher schicksalsergebend, zweifelnd? Ist es höflich oder ist das Gebet ehrlich? Ist es selbstzentriert, also dreht es sich immer nur um mich oder ist es gottzentriert? Wie betest du? In welche Kategorie würdest du dich einordnen? In dem Gebet aus Johannes 17, das uns beschäftigen wird, das uns von Jesus überliefert ist, also wo Jesus betet, bekommen wir eine ganze Menge Einblicke. Wie betet Jesus? Was betet Jesus? Wofür betet Jesus? Worum geht es ihm? Wenn wir uns in den nächsten 3 Sonntagen mit diesem Gebet auseinandersetzen, dann ist es immer wichtig, dass wir im Kontext den Kontext beachten, denn Jesus betet hier zu seinem Vater in dem Wissen, dass seine Stunde nun gekommen ist. Dass seine Mission hier auf der Erde kurz vor ihrem schmerzhaften Höhepunkt steht, nämlich kurz vor seinem Tod am Kreuz ist die Situation. Seinem Tod am Kreuz zur Vergebung der Schuld und Sünden der Menschen. Das Gebet, das Jesus hier betet, das ein ganzes Kapitel umfasst, wird auch das hohe priesterliche Gebet Jesu genannt. Und das kommt daher, dass Jesus hier am Ende seines Lebens noch einmal ganz priesterlich, fürsorglich, fürsorgend, fürsprechend für seine Jünger vor Gott eintritt. Und dennoch ist Johannes 17 mehr als ein Fürbittegebet, das Jesus für seine Jünger spricht. Es beinhaltet auch Lobpreis des Vaters, der in der ganzen Bibel einzigartig ist. Ist so ein dankbarer Rückblick auf das, was Jesus im Namen des Vaters tun durfte. Viertens ist es auch ein sehr persönliches Bittgebet Jesu. Und dieses Gebet, in ihm vereinigen sich so die 4 wesentlichen Säulen des Gebetes. Da ist Dank und Anbetung, Bitte und Fürbitte. Als 4 Säulen, was Gebet, wie unser Gebet aussehen soll. 4 Elemente für unsere Kommunikation mit Gott. Und wenn wir so diese 3 Sonntage dieses Gebet durchgehen, dann ist klar, dass wir uns nur auf einige Kernthemen dieses Gebetes konzentrieren können, weil dieses Gebet ist so reich und voll. Wir könnten Woche, Vers für Vers da durchgehen. Wir haben uns mal für 3 Wochen entschieden und wollen heute mit den ersten 8 Versen starten. Johannes 17 beginnt mit folgenden einleitenden Worten. Da heißt es, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, Jesus hatte gerade mit seinen Jüngern gesprochen und er schließt diese Passage in Johannes 16 mit diesem letzten Vers, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Als er das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater. Und wir drücken mal hier die erste Pause-Taste. Bevor Jesus also in die Kommunikation mit Gott tritt, schaut er zuallererst nach oben. Der Blick nach oben hat nichts damit zu tun, dass da oben etwa ein drittes Stockwerk des Weltalls wäre, in dem Gott so nach allzu menschlicher Vorstellung seine Wohnung hätte. Nein, der Blick zum Himmel macht dem Betenden bewusst, macht Jesus bewusst, dass es eben mit einer überirdischen Wirklichkeit zu tun hat. Das Gebet eben mehr ist nur als das Gespräch zwischen 2 Menschen. Nein, Jesus schaut nach oben, weil er weiß, er redet mit jemandem, der ja wörtlich über allen Dingen steht. Ich persönlich liebe das, draußen spazieren zu gehen oder auf dem Fahrrad zu beten. Ich sehe dann immer ganz bewusst in den Himmel und dann denke ich an dieses Psalmwort, dieses Psalmgebet, wo es heißt, denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Denn mir geht das so, wenn ich den Himmel anschaue und die unglaubliche Weite sehe, dann irgendwie wächst in mir der Glaube, dass ich Gott um mein Leben und auch mein Versagen anvertrauen kann, dass das alles darin mit eingeschlossen ist, dass ich vertrauen darf, dass Gott mich hört und sich meiner annimmt, eben weil die Bibel sagt, Gottes Gnade so weit ist wie der Himmel sieht. Und das ist unglaublich groß. Und wenn ich nach oben schaue, dann hilft es mir auch, die Weite zu sehen und die Weite zu erahnen, die Gott für mein Leben hat. Ich mit meinem kleinen Blick, mit einer kleinen Box. Es hilft mir, wenn ich den Blick nach oben hebe und die Weite sehe und staune über den Gott. Und es gibt mir Zuversicht, dass dieser Gott für mich ist. Mit all dem, was ich gerade mitbringe und egal, wo ich gerade in meiner Beziehung zu ihm stehe. Jemand hat aber auch mal gesagt, zum Himmel aufsehen bedeutet, die Blickrichtung zu ändern. Ich schaue nach oben. Das heißt, ich schaue nicht mehr auf mich. Ich schaue nicht mehr auf den anderen. Ich schaue auch nicht auf die Umstände um mich herum. Beten heißt, ich wende mich eben diesem Gesprächspartner zu, der über allem steht und von dem ich Hilfe für mein Hier und Jetzt erwarten kann. Und das tut gut. Das reißt mich nämlich so für einen Augenblick aus meinem Ist-Zustand heraus. Und wie gesagt, es lässt mich die Weite erahnen, die Gott für mich und mein Leben hat. Und das macht mir Mut für meine Umstände. Jesus hebt also den Blick und dann spricht Jesus mit seinem Vater. Er spricht Gott mit Vater an und so hat er es ja auch seine Jünger gelehrt, dass wir als seine Nachfolger, als seine Jünger auch Gott mit Vater ansprechen dürfen. Sein Vater ist auch unser Vater geworden. Und in dieser Anrede, den Namen Vater, schwingt für mich auch alles so das mit, was wir brauchen, wenn wir Gott begegnen, wer Gott ist. In diesem Wort Vater steckt für mich seine ganze Hoheit, seine Heiligkeit und Macht. Da spreche ich das Wort Vater ehrfurchtsvoll aus. Aber zugleich schwingt in diesem Wort auch eben Gottes liebevolle, fürsorgliche Zuwendung und Liebe mit, der ich mir auch bewusst sein darf, wenn ich mit ihm rede, wenn ich Vater zu ihm sage. Jesus blickte zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist jetzt da. Jesus wusste, jetzt ist die Zeit gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes. Andere Bibelübersetzungen sagen hier, verherrliche mich, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Hier zeigt sich die Haltung, die Jesus sein ganzes Leben lang auf der Erde gezeigt hat, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Immer und wieder sehen wir das bei Jesus, dass es ihm nicht um sich selbst ging, sondern um die Ehre und den Willen des Vaters. Es ging Jesus nicht um seine eigene Ehre, nicht um seinen eigenen Willen, auch nicht um seinen eigenen Komfort. Sonst wäre er nicht bereit gewesen, diesen Weg ans Kreuz zu gehen. Es ging ihm darum, dem Herzen des Vaters Freude zu bereiten. Man könnte ja denken, ist das nicht ein wenig selbstzentriert, was Jesus hier betet, dass er zuallererst bei sich selbst anfängt. Aber auf dem zweiten Blick erkennen wir, wie Jesus das hier meint und wie das eben seine Haltung beschreibt, die ich gerade ausgeführt habe. Jesus sah auf seinen baldigen Tod am Kreuz und er wusste, wenn er im Grab bleiben würde, dann würde die Welt denken, dass er nur ein gewöhnlicher Mensch gewesen ist. Ja, dann ist er wohl am Kreuz gestorben. Punkt. Doch wenn Gott ihn verherrlichen würde, indem er ihn nach 3 Tagen von den Toten auferweckte und er in den Himmel auffahren würde, dann wäre das der Beweis, dass Jesus wirklich in der Tat der Sohn Gottes und der Löser der Welt ist und vor allem, dass Gott derjenige ist, der Macht hat über Leben und Tod und der sein Wort erfüllt, wie es ja lange vorausgesagt hat, dass eines Tages der Retter kommen würde, der Sohn Gottes, der die Menschen erlösen würde. In diesem Sinne dürfen wir das verstehen, wenn Jesus betet, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Weiter betet Jesus, du hast ihm, er redet hier von sich, du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, das habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben es erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Ein bisschen klingt das wie nach Bauabnahme, oder? Die Bauherren unter uns, die kennen das. Wenn eine Firma mit der Arbeit am Eigenheim fertig ist, dann gibt es die Abnahme. Der Auftraggeber inspiziert mit den Handwerkern die Baustelle und schaut genau hin, ob die Ausführung der Arbeit tatsächlich der Ausschreibung und den Verabredungen entspricht. Wenn ja, erfolgt die Abnahme, der Auftrag wurde erfüllt. Wenn nicht, dann muss nachgebessert werden. Die gleiche Sache gibt es ja auch in anderen Zusammenhängen. Wenn der Sohnemann die Küche oder sein Zimmer aufräumen soll, dann guckt die Mutter ja auch nochmal drüber und vergewissert sich, ob tatsächlich alles in Ordnung ist. So war das zumindest bei uns zu Hause damals. Jesus wuchs ja in einem Handwerksbetrieb auf. Sein Ziehvater war der Zimmermann Josef. Höchstwahrscheinlich hatte Jesus auch das Zimmermannshandwerk von seinem Vater gelernt. Von daher ist er damit vertraut, nach getaner Arbeit die Abnahme durch den Chef erfolgen zu lassen. Und wie gesagt, was Jesus hier sagt, klingt für mich so wie eine Art Bauabnahme. Vater, Auftrag erfüllt, sagt er feierlich seinem himmlischen Vater und bittet ihn dann um Abnahme des Ergebnisses. Hier gibt uns Jesus wichtige Einblicke, was es bedeutet, ewiges Leben zu bekommen, das er ja Menschen gegeben hat. Wer sind diejenigen, die das ewige Leben bekommen haben und unter welchen Bedingungen? Schauen wir in Vers 3. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das Wort kennen meint hier weder ein rein intellektuelles Wissen über Gott, noch jemand vermeintlich zu kennen, so wie wir das manchmal sagen, wenn man jemand zufällig kennengelernt hat und eine spontane Begegnung hat und man sagt, ja, den kenne ich. Das Kennen, von dem hier die Rede ist, meint vom Ursprung her ein praktisches Kennenlernen. Interessanterweise wird der Geschlechtsverkehr in der Bibel mit diesem Wort, sich kennen, wiedergegeben. Ich finde ein tolles Bild für Intimität und Beziehung. In 1. Mose 4, Vers 1 heißt es, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Josef erkannte Maria nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Heißt es in Matthäus 1, 25. Der Sexualakt als Bild des Sich-Kennens. Man kennt sich persönlich und zwar auf der persönlichsten Ebene, in der sich zwei Menschen kennen und erleben können. Jesus lädt hier also nicht zur Theorie, sondern zur Praxis ein. Gott wirklich zu kennen heißt, verstanden zu haben, vom Kopf verstanden zu haben, aber dann auch Erfahrung mit ihm gemacht zu haben. Eben die Erfahrung der Gotteskindschaft mit all dem, was das mit sich bringt. Ihn, den einzig wahren Gott, so beschreibt Jesus seinen Vater im Himmel hier in Vers 3. Für unsere heutige Zeit eine provokante und man könnte sagen auch eine relativ intolerante Aussage. Und Jesus sagt das sehr deutlich, nur wer ihn kennt, ihn, diesen einzig wahren Gott, seinen Vater, wer ihn kennt, der erlebt Errettung und bekommt ewiges Leben. Ja, Jesus schließt damit die Pluralität von anderen Heilswegen aus. Keine andere Religion rettet. Es reicht aber noch nicht aus zu sagen, ja, ich kenne Gott, ich glaube an Gott, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Das sagen viele Menschen, aber das ist nicht das, was Jesus hier meint. Denn unter Gott kennen meint Jesus dann in Vers 7 folgende, sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du zu mir gesagt hast, das habe ich ihm mitgeteilt und sie haben es angenommen. Kinder Gottes sind diejenigen, die das Wort Gottes angenommen haben. Und sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Aber das reicht immer noch nicht aus. Ewiges Leben bekommen die, die Gott als den einzig wahren Gott erkennen und, sagt Jesus, auch den kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Wie gesagt, viele kennen, viele meinen Gott zu kennen, aber das reicht nicht aus zum ewigen Leben. Denn auch die Person Jesus Christus muss gekannt sein. Und mit gekannt sein heißt eben zu glauben, wer er ist, das erlebt zu haben, was er am Kreuz für uns getan hat, was er in der Auferstehung für uns errungen hat. Ja, eben persönlich erlebt zu haben, dass Jesus Schuld und Sünde vergibt und frei macht. Kennst du Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Es reicht nicht aus, nur Gott meinen zu kennen, an einen Gott zu glauben. Es geht um den Vater und um seinen Sohn, beide zu kennen. Wir haben gerade in dieser Woche 501 Jahre Reformation gefeiert und besonders das allein aus Glauben gefeiert. Martin Luther hat ja wieder neu entdeckt, was schon längst in der Bibel stand, aber irgendwie verloren gegangen war, dass wir das ewige Leben ja nicht bekommen, wenn wir uns entsprechend benehmen oder weil wir uns gut benommen haben, sondern wie Jesus hier sagt, weil Gott uns erwählt hat, wir ihn kennenlernen durften und vor allen Dingen im Glauben dieses Geschenk des ewigen Lebens angenommen haben, das uns in Jesus Christus und seinem Tod und seiner Auferstehung geschenkt wurde. Und das nicht, weil wir gut sind oder weil wir Gutes getan haben oder Gott weiß, dass wir in der Zukunft Gutes tun werden. Nein, allein weil Gott gut ist. Was uns vor Gott bestehen lässt, was uns seiner Liebe gewiss sein lässt, ist ja nicht, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir Gottes Gnade vertrauen, die eben so weit geht, wie der Himmel über uns ist. Dass wir angenommen sind, ohne dass wir perfekt sein müssen, weil Gottes Gnade so weit ist, wie der Himmel ist. Es ist nämlich seine Gnade. Es ist doch seine Gnade, die dich und mich verändern kann und will, wo uns die Kraft zur Veränderung fehlt. Es ist die gleiche Kraft, von der Apostel Paulus spricht, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, die auch in uns mächtig werden darf. Kennst du das nicht auch? Da gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich verändern willst, wo du dich nach Veränderungen sehnst, aber du schaffst es nicht. Du machst dir gute Vorsätze, du machst dir einen Plan, du strengst dich an, es von jetzt ab anders besser richtig zu machen und am Ende des Tages bist du schon wieder gescheitert. Kennt ihr die Situation? Erlebt es immer wieder, da sehne ich mich nach Veränderung und jetzt strenge ich mich richtig an und dann schaffe ich es kurze Zeit vermeintlich und dann merke ich doch, dass ich immer noch der Alte bin, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Für diese Situation gilt die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes ist immer eine befähigende Gnade, eine befähigende Kraft. Deshalb möchte ich sagen, hör auf, und ich sage das zu mir selber, Friedemann, hör auf, Dinge aus eigener Kraft tun zu wollen, weil das Scheitern vorprogrammiert ist. Die Bibel sagt es ganz deutlich, dass wir aus eigener Kraft es nicht schaffen. Warum probieren wir es denn die ganze Zeit? Vielmehr sagt die Bibel, wir dürfen Jesus, den Heiligen Geist, bitten, dass er uns befähigt und uns verändert. Das Problem ist nämlich, wenn wir es aus eigener Kraft tun, dann geben wir auch uns selbst die Ehre. Wow, das habe ich geschafft, ich bin gut. Yay, mein Plan ist aufgegangen. Aber dann verherrle ich mich. Dann stelle ich mich groß dar, dann habe ich es geschafft. Wir müssen aber zulassen, dass Gott uns verändert. Die einzig wirkliche Veränderung, die tief geht, die wirklich tiefgründig etwas uns verändern kann. Wenn wir Gott uns verändern lassen, er bekommt dann die Ehre. Dann bekommt Gott die Ehre. Dann weisen wir mit unserem Leben dankbar auf denjenigen hin, der uns verändert hat, weil wir ganz genau wissen, dass was da möglich geworden ist, nicht aus eigener Kraft möglich war, weil wir viel zu oft schon aus eigener Kraft da gescheitert sind. Dann können wir beten, wie Jesus gebetet hat, verherrliche mich, damit ich dich verherrlichen kann. Verändere mich, dass mein Leben Veränderung erfährt und ich mit deinem Leben sagen kann, wow Gott, das hast du gemacht, dass ich dich verherrlichen kann. Die befähigende Gnade, die wir für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen und müssen, wenn wir echte Veränderung erleben wollen. Was dürfen wir aus dem Gebet von Jesus bis hierher für uns mitnehmen, lernen und bedenken von diesen 8 Versen, die wir uns gerade im Schnelldurchlauf mal angeschaut haben? 4 Aspekte dürfen wir heute Morgen hier rausnehmen aus dem Gebet, wenn Jesus betet. 1. Punkt, Jesus hob seinen Blick nach oben, denn er wusste, zu wem er betet. Wer betet, der spricht zu dem, der im wahrsten Sinne des Wortes über allem steht. Du darfst also mit dem Übernatürlichen rechnen, wenn du betest. Und das kann dir helfen, dieser Blick nach oben, wenn du betest. Es kann dein Glaubenslevel höhen, wenn du das bewusst machst, nach oben schaust und merkst, ja, wow, ich bete nicht zu irgendjemandem, sondern ich bete, der diese Weite des Himmels in seiner Hand hält. Der Blick nach oben hilft dann ja zusätzlich auch für den nötigen Perspektivwechsel, eben weg von mir, weg von meinem Gegenüber, weg von den Umständen hin auf den ein, der die Macht hat, in mein Hier und Jetzt einzugreifen und mir zu helfen. Jesus hob den Blick nach oben, denn er wusste, zu wem er betet. Jesus nannte dann Gott Vater und auch du darfst, wie Jesus es tat und es lehrte, Gott Vater nennen. Ihn trotz all seiner Hoheit kindlich und unverschämt ansprechen und begegnen, wie Kinder das tun, wenn sie etwas brauchen oder wollen. Ja, wir dürfen wirklich wie Kinder kommen. Kindlich, mit dem, was uns bewegt. Und auch unverschämt, wie Kinder kommen. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Kind zu euch unverschämt kam mit einer unverschämten Bitte? Ich will noch mehr Süßigkeiten, ich will noch mehr Spielzeug, ich will jetzt noch mehr Film gucken, was auch immer. Kinder haben überhaupt keine Scham, unverschämt zu sein mit dem, was sie wollen. Und gerade dieses Bild nimmt Jesus und überträgt, dass wir so mit Gott sein dürfen, kindlich. Und unverschämt. Ich mag dieses Wort unverschämt, weil es diese zwei Komponenten drin hat. Einmal unverschämt fordern und eben unverschämt. Sie haben gar kein schlechtes Gewissen, nach mehr Süßigkeiten zu fragen, nach mehr Einsatz, nach mehr Zeit, noch ein Buch zum Vorlesen. Sie sind da völlig ungeniert und unverschämt. Und genau das ist diese Haltung, die wir mit Gott haben dürfen. Dieses Kindliche, das Ehrliche, dieses Unverschämte mit Gott. Jesus betete drittens ganz offen und ehrlich. Ich würde gern mit euch, aber ich habe keine Zeit, diesen Vers 5 näher anschauen, wo Jesus betet. Da betet Jesus, und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich lese den Text nochmal und jetzt stell dir mal vor, mach dir mal bewusst, was betet da Jesus und was sagt das über sein Herz aus. Er betet ganz offen und ehrlich, er drückt hier eine echte Sehnsucht aus, die er seinem Vater sagt. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, wenn das alles hinter mir ist, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich finde, hier klingt diese Sehnsucht und auch dieser ehrliche Wunsch von Jesus durch, dass er die der Herrlichkeit zurückbekommt, die er bewusst ja zurückgestellt hatte, als er Mensch wurde, als er sich erniedrigt hatte. Wir lernen also, es ist nicht falsch, seine Sehnsüchte und Wünsche vor Gott zur Sprache zu bringen. Ganz im Gegenteil, Gott liebt unsere offenen Herzen. Das meine ich, wenn ich damit sage, dass wir unverschämt beten dürfen. Lieben, wir müssen nicht frömmer sein, als Jesus es war. Wenn Jesus ehrlich war, was seine Sehnsüchte und Wünsche anging, was wir auch noch im weiteren Gebet entdecken dürfen, was Jesu Wünsche und Sehnsüchte sind, dann dürfen auch wir so unverschämt und ehrlich zu Gott kommen und ihm alles sagen, was uns bewegt, eben auch die intimsten Wünsche. Du darfst ganz offen und ehrlich mit deinem Vater im Himmel sein. Und der vierte Aspekt, und sie alle hängen ja irgendwie miteinander zusammen, Jesus betete gottzentriert und nicht selbstzentriert. Es drehte sich bei ihm alles zuerst um Gott und um seine Sache. Merken wir, wenn wir das Vaterunser aufschlagen, die ersten Verse richten sich zuerst mal auf Gott und seine Sache. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann kommt das. Und gib uns unser Brot, das wir brauchen, vergib uns unsere Schuld. Im zweiten Schritt kommen dann die persönlichen Anliegen. Aber zuerst mal lehrt uns Jesus, gottzentriert zu beten. Und dann dürfen wir mit unseren Anliegen können. Bei Jesus drehte es sich nicht alles nur um sich selbst, wie wir das häufig tun, wie ich das häufig bei mir entdecke, sondern es ging ihm zuallererst um den Vater, auch wenn er dann im zweiten Schritt auch ganz persönlich ihm seine Wünsche und Dinge, die ihm auf dem Herzen lagen, mitteilte. Ja, Jesus betete nicht nur gottzentriert, Jesus lebte auch gottzentriert. Und deshalb war sein Gebetsleben ein ganz natürlicher Ausfluss dessen. Er lebte zur Ehre des Vaters. Mit jedem Atemzug war das sein Anliegen. Ihm wollte er gefallen. Und so war er gehorsam selbst, als er wusste, dass sein Weg am Kreuz endet. Und er ist diesen Weg gerne gegangen. Ängstlich und mit einem gewissen Zögern. Das merken wir in diesem anderen Gebet, dass Jesus eben wirklich kurz vor der Kreuzigung betet. Aber er wollte seinem Herzen, dem Herzen Gottes, Freude bereiten, dass er bereit war, diesen Weg zu gehen. Father first, mein Vater zuerst. Und dann komme ich. Darf ich dich fragen, wofür du lebst? Wenn du morgens aufwachst und den Tag beginnst, wofür lebst du? Wofür lohnt es sich für dich, aufzustehen? Ist es für ein gutes Einkommen und endlich das Haus abgezahlt zu haben? Lebst du für beruflichen Erfolg, anerkannt zu sein, einen guten Namen zu haben? Lebst du für ein attraktives Aussehen? Oder lebst du für eine Vorzeigefamilie und deshalb geht da alle deine ganze Kraft und Energie rein? Ende November, vor dem ersten Advent, beginnen wir ja den Ewigkeitssonntag. Und daran erinnern wir uns daran, wie es dieses alte Sprichwort sagt, dass das letzte Hemd, gemeint ist das Totenhemd, keine Taschen hat. Das letzte Hemd, unser Totenhemd, wird keine Taschen haben. Das heißt, wir werden nichts mitnehmen können in die Ewigkeit, was wir jetzt hier versucht haben zu greifen. Du wirst dein Konto und dein Haus nicht mehr in den Himmel mitnehmen können. Du wirst auch nicht dein attraktives Aussehen in den Himmel mitnehmen können. Du wirst auch nicht deine Familie einfach so mitnehmen können. Was du aber mit in den Himmel nehmen kannst, ist das, was du jetzt schon dort deponierst. Die Bibel spricht davon, dass für uns Lohn und Belohnung im Himmel wartet, wenn wir Gott an erster Stelle in unserem Leben setzen, wenn wir für ihn leben, wenn wir zielorientiert zu seiner Ehre leben, dann sammeln wir uns Schätze im Himmel. Und über diese Schätze heißt es, dass sie nicht verrotten, nicht verrosten können. Ich kann dir sagen, dein Geld, das Metall oder das Papier, es wird eines Tages verrotten. Auch dein Haus wird eines Tages verrotten. Auch du wirst eines Tages im Grab verrotten. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Und auch deine liebe Familie wird irgendwann da liegen. Du wirst es nicht mit in den Himmel nehmen können. Aber was du dort in Empfang nehmen kannst, ist das, was du jetzt schon dort geschenkt bekommst. Im Sagen, Jesus, ich stell dich an erster Stelle. Ich lebe für dich. Dafür lohnt es sich, morgens aufzustehen, Vater, deinem Herzen Freude zu bereiten. Das gibt unserem Leben so viel Perspektive. Es gibt meinem Leben so viel Perspektive, immer wieder neu. Und das begeistert mich. Mein Leben hat einen Sinn. Vers 4, ich habe das Werk vollendet, betet Jesus, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf Erden deine Herrlichkeit offenbart. Das ist nicht das, was du und ich auch am Ende des Lebens sagen wollen. Ich möchte es am Ende auf meinem Sterbebett sagen. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf Erden deine Herrlichkeit offenbart. Das hat Jesus getan. Wenn wir gleich gemeinsam Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, wie Jesus hier die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dass der Heilige, der allein wahre Schöpfer Gott, in seiner großen Gnade, die so groß ist, eben Menschen Vergebung ihrer Schuld, Veränderung und ewiges Leben anbietet. Alle, die ihn und die seinen Sohn kennen, die ihn und seinen Sohn immer besser kennenlernen wollen. Wofür lebst du? Kennst du den Vater? Kennst du den Sohn? Lass uns dranbleiben. Paulus betet im Epheserbrief für die Gemeinde, dass sie ihn, Gott, immer besser kennenlernt. Das ist sein Gebet Nummer 1 für die Gemeinde. Und er füllt das in verschiedenen Formen aus. Vielleicht schauen wir uns den Bibeltext irgendwann nochmal genauer an. Willst du deinen Vater und Gott immer besser kennenlernen, Jesus Christus immer besser kennenlernen? Wenn wir das tun, dann wächst unsere Freude, für diesen Gott zu leben. Und ihn zu verherrlichen, so wie Jesus das tat. Amen. Als Vorbereitung auf das Abendmahl wollen wir gemeinsam ein Lied singen, ein Lied lernen. Möchte ich einladen, mitzusingen, es mitzulernen. Vielleicht ist aber auch für dich dran, einfach das Lied auf dich wirken zu lassen oder einfach nochmal in dem zu bleiben, was wir gerade gehört haben. Diese 4 Aspekte, wann Jesus betet. Und sicherlich nicht alle Aspekte für jeden Einzelnen, aber vielleicht ist ein Aspekt für dich heute Morgen. Du brauchst im Moment Zeit, das auf dich wirken zu lassen. Dann nehm du jetzt die Zeit. Wie gesagt, Gott ist an Beziehung interessiert und nicht, dass wir uns jetzt aufmachen, etwas für ihn tun. Lass doch heute Morgen Beziehungszeit sein, so wie Jesus Zeit aus, sondern da einfach nur Beziehung mit dem Vater zu haben. Nicht etwas für ihn zu tun, sondern vor ihm zu sein. Lass jetzt diese Zeit, diese paar Minuten, wird dieses Lied auch so eine Zeit sein, wo du einfach ganz persönlich mit Gott bist. Und dann wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern.